Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Wumms unter dem Podcast. Hier ist Michael Klein. Hallo Micha.
Und da ist der André. Hallo André.
Ach so, und wir legen los. Ja, tatsächlich, es ist die Wumms-Woche, die hinter uns liegt. Und wir wollen ja so einen kleinen Wochenrückblick auch heute wieder anbieten. Und natürlich der Wumms der Woche war Olaf Scholz, das Jahrhundert-Konjunkturpaket der deutschen Regierung nach der Corona, ja, ist es schon nach der Corona-Krise, kann man das überhaupt schon, das ist eigentlich noch nicht, oder? Wir sind eigentlich noch mittendrin.
Ja, aber oder? Das Gefühl macht sich breit, ja. Das wäre erledigt. Ja. Also. Aber ja. Er sagt ja auch, wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Mit Wumms aus der Krise, das ist ein schöner Titel für unseren Podcast heute.
Oder? Mit Wumms aus dem Podcast raus nachher auch, bitte.
Auch das, ja, es gab ja einige Wumse in dieser Woche, wie ist der Plural von Wumms? Die Wümse.
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 Und wo differenziert sich der Wumms vom Brums?
Das ist eine gute Frage. Brums, ja, zum Beispiel Brums, vom Brums ist es nur ein kleiner Schritt zum Brummer. Zum Beispiel die Woche der Insekten, die Insektenwoche. Das ist ähnlich wie bei diesen Vogelzählaktionen des NABUs. Jetzt sollst du in dieser Woche Insekten zählen.
Ja. Ach, okay.
Fällt mir gerade ein, weil wir gerade bei Wumser waren. Ja. Wummer und Brummer, das liegt eng beieinander. Wir haben natürlich den großen Wumms in den USA, immer noch Unruhen, immer noch Massenproteste. Das hat uns beschäftigt. Dann Rezo, ich glaube Rezo, dieser YouTuber, ist einer unserer Hörer, einer unserer treuen Hörer. Er hat genau das Thema, was wir in der letzten Woche hatten, aufgegriffen und hat sich mal ein bisschen mit dem Thema Bildzeitung beschäftigt.
Unter anderem. Viele andere Medien auch noch mit dazu.
Ja.
Aber Rezo, muss man schon sagen, also da haben doch einige noch vorher rumgelästert, wie konnte man was hat er bekommen? Den Heinrich-Nannen-Preis, glaube ich, einen Journalistenpreis hat er doch irgendwann bekommen für seine Zerstörung der CDU. Und da haben sich doch viele Journalisten noch aufgeregt, das ist doch kein Journalist und so. Ja, da muss man sagen, nee, also der hat, glaube ich, das Thema Journalismus besser verstanden als so mancher Journalist, hat alles mit Quellen belegt, hat versucht, da möglichst vieles an Fakten zusammenzutragen und im Nachhinein jetzt nochmal wiesen, Preis ist verdient.
Ja, und hat eben ganz klar gegenübergestellt, was es eigentlich ausmacht, guten Journalismus zu betreiben, und hat das eben mit der Bildzeitung verglichen und seine These, die wir ja im Grunde genommen auch schon geäußert haben, Gottes Willen, ich will jetzt nicht altklug erscheinen oder vorklug, aber im Grunde haben wir auch schon gesagt, dass eben genau diese Art und Weise von Journalismus dazu beiträgt, dass die Leute eben den sogenannten Mainstream-Medien nicht mehr wirklich trauen, nicht mehr wirklich vertrauen und immer mehr abwandern in irgendwelche merkwürdigen Geschichten, die man dann eben auf Facebook findet, etc., etc., weil es schon komisch ist, dass die Bild-Zeitung Kampagne, es geht immer noch um diesen Drosten, daran hat er sich auch ein bisschen aufgehangen, ja, an dieser Kampagne gegen den Super-Virologen, die Bild-Zeitung hat ja gesagt, der ist schuld, dass die Schulen schließen mussten in Deutschland und dabei ist eine Studie, die das zugrunde legt oder das begründet, eigentlich komplett falsch und da ging ja dann dieser Kampf los, da hat Bild-Zeitung ja irgendwelche Wissenschaftler und Forscher zitiert, die das dann wieder dementiert haben, die gar nicht zitiert werden wollten und die sich falsch verstanden gefühlt haben. Und dann ist so dieser Kleinkrieg zwischen Herrn Drosten und der Bild-Zeitung entstanden. Und die Bild hat es dann auch nicht wieder zurückgenommen. Also sie haben das wirklich bis gestern, heute ist Freitag, der 5. Juni, und bis gestern ist die Bild-Zeitung dabei geblieben und hat nochmal irgendwie getitelt, keine Ahnung, jetzt räumt er Fehler ein in seiner Studie, während der Spiegel zum Beispiel genau das Gegenteil schreibt und sagt, jawohl, jetzt also selbst nach der Überarbeitung dieser Studie bleibt Drosten bei seiner Kernaussage. Ja, was soll der normale Mensch da denken, was soll er glauben und wie soll er das einordnen?
Ja, vor allem, also die meisten Menschen machen sich ja dann nicht die Mühe, um zu sagen, oh, jetzt will ich aber genaueres wissen, der eine schreibt so, der andere schreibt so, sondern es bleibt halt das hängen, was da als große Schlagzeile drin ist. Und wenn du jetzt nachguckst, natürlich, wie könntest du sagen, okay, diese Studie ist erschienen, da waren Entscheidungen zu Schulen und Kitas schon längst gefällt und getroffen. Das hat also, kann also zeitlich schon alles nicht übereinander passen und so weiter. Das sind ja viele Sachen, die einfach die Bild-Zeitung ab absurdum führt. Aber das bleibt dann hängen. Das ist genauso, wie du im Internet rumsurfst und siehst dann irgendwo stehen, solche Schlagzeilen wie keine Kinder mehr bei Helene Fischer. Und da muss man auf diese kleinen Wörtchen bei Helene Fischer, weil dann klickst du drauf, hab ich mir jetzt ausgedacht, die Geschichte, so ähnlich wie der Bauer Verlag das auch tut. Dann klickst du drauf und guckst und die Geschichte ist dann in Wirklichkeit, sie hat ihren Hund sterilisieren lassen oder so. So. Und alle denken natürlich, oh, Helene Fischer kann keine Kinder mehr kriegen. Oh Gott, wie furchtbar. Aber nein, es geht um was ganz anderes oder es hat überhaupt nichts mit. Da kommt hinterher raus, in der Nachbarschaft, da wohnt eine Frau, die hat, keine Ahnung, einen Unfall gehabt und kann keine Kinder mehr bekommen. Und dann steht keine Kinder mehr bei Helene Fischer.
Hast du gerade Hund gesagt? Warst du gerade? Ach so, Hunde. Ja, richtig. Das ist ja auch ein Wumms diese Woche. Luna und Balu sind die beliebtesten Hundenamen. Das wollen wir hier natürlich in diesem Podcast nicht vorenthalten. Luna und Balu, wir als Hundenarren sozusagen. Deiner heißt
James, aber James. Da kann ich ehrlich gesagt nichts für. Ja. Der Name war ja schon da, als der Hund zu mir kam. Ich habe wirklich 2 Wochen überlegt, weil er hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht auf seinen Namen reagiert. Du hättest ihn alles nennen können. Ja. Es machte keinen Unterschied. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie nennst du den jetzt? Und mir ist nichts anderes eingefallen. Ich wollte ihn jetzt auch nicht wie alle anderen Hunde. Wie heißt die? Balu, sagst du?
Balu. Das ist übrigens eine irre Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erzählt haben. Den James hast du ja im Grunde genommen von mir bekommen. Du warst ja immer nicht ganz sicher, ach, mache ich das mit dem Hund, mache ich es nicht? Und hast immer so ein bisschen gezögert, aber durchaus eben dich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt. Und ich glaube, alle Menschen, die anfangen, sich mit diesem Thema Haustier überhaupt erstmal auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, die kommen irgendwann auch zu einem Haustier. So, und da gab es die Geschichte, wie alt ist der James jetzt? Da ist er jetzt
13.
13, ja, wollte ich sagen, 13, 14. Also vor 13 Jahren haben wir eine Hündin aus Fuerteventura mitgebracht, vor 13 Jahren. Und das war die Pippi. Und die Pippi haben wir dort quasi aus, es war die Pippi, oder?
Ich glaube, es war Pippi, ja.
Die Pippi, natürlich. Die Mama war die Pippi, meine ich, ja.
Gott, ich kenne den Stammbaum meines Hundes nicht,
um Gottes Willen. Und auf Fuerteventura, wie, in vielen südlichen Ländern gibt's ja diese schrecklichen Tierheime, diese schrecklichen Hundeheime, die eigentlich eher Tötungsstationen sind, weil dort, die Hunde werden dort halt freilaufende Hunde werden dort eingefangen, dann kriegen die nochmal eine Gnadenfrist irgendwie von 30 Tagen und wenn bis dahin niemand kommt, um die Hunde dann aus diesen Heimen, aus diesen Tötungsstationen zu holen, dann werden die eben gnadenlos eingeschläfert. Das gibt wohl dort kein Tierschutzgesetz, das solche Sachen verhindert. Und deswegen ist es natürlich ein gutes Wert prinzipiell, dass man tut, wenn man dort mal hingeht und wenn man gerade mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht einen Hund nach Hause zu holen, dass man vielleicht von dort einen nimmt, weil man rettet ihm dort wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sein kleines Hundeleben. So, das haben wir gemacht vor 13 Jahren, haben die Pippi dann also mitgebracht nach Deutschland aus Fuerteventura, uns gefreut zu Bodenco, ne, so Bodenco-Mix, was ja so die typischen spanischen Hunde sind, die dort zur Hasenjagd eingesetzt werden, die Leute dort in großen Rudeln halten, muss man sagen, so die Bauern so gerade in ländlichen Gebieten dort in Spanien beziehungsweise auf den Kanarischen Inseln und dann werden die dort in Verschlägen gehalten und zweimal im Jahr dürfen die raus und dann werden dort irgendwie Hasen, Kaninchen, was weiß ich, damit gejagt und dann werden die Hunde wieder eingesperrt und die Hunde, die halt die Leistung nicht mehr bringen, die halt nicht mehr schnell genug sind, die sich irgendwie verletzt haben oder was auch immer, die setzen die einfach aus, denken die gar nicht drüber nach, die Spanier. Also um Himmels Willen natürlich auch nicht alle Spanier, aber viele und deswegen gibt's da so viele streunende Hunde und die werden eingesammelt und kommen dann eben in diese Station. So, aber ich wollte das jetzt gar nicht so ausführlich erläutern. Das heißt, wir haben die Pippi mitgebracht und haben uns gefreut. Juhu, toll, Hundemädchen aus Spanien. Ach, und dem geht's gut. Und plötzlich wurde die immer dicker.
Ja, gutes Futter.
Mensch, das gute Essen hier in Deutschland. Wahrscheinlich bekommt ihr das und ist nicht gewohnt und deswegen nimmt die so zu. Das Ende vom Lied war, dass wir quasi einen schwangeren Hund, eine schwangere Hündin, man sagt trächtig, glaube ich, ja, oder? Trächtig? Sagt man trächtig? Ja, trächtig, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, trächtig. Also die war trächtig, ohne dass wir das
gewusst haben.
In freudiger
Erwartung
heißt es. In freudiger Erwartung. Und hat dann tatsächlich wenig später 7 Babys zur Welt gebracht. Das heißt, wir haben nicht einen Hund aus Spanien mitgebracht, sondern dann in Wirklichkeit 8. So, das waren zuckersüße Hunde. Hunde, also irgendwie eine Mischung aus Bodenco und irgendwas Größeres muss da auch noch mit drin gewesen sein, ist dann schon so Schäferhundgröße geworden, ja. Und die haben wir alle wirklich gut vermittelt, haben uns da auch echt ins Zeug gelegt, dass
Moment, da wusste man ja auch noch nie, was da mit drin ist, ne? Bei diesen Welpen siehst du ja nicht Welpen irgendwie, guck mal, das wird hinterher mal eine Dogge oder sowas. Gut, das hätte man vielleicht noch erkannt, aber du wusstest nicht, ist ja Bodenco, die Mama ist Bodenco, also irgendwas könnte noch mit drin sein, hat sich in Spanien auch nicht angemeldet und so weiter. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, jetzt kurz meine Sicht der Dinge. Ich war umgezogen. In der vorherigen Wohnung konnte ich keine Hunde haben. Ich habe aber immer schon gedacht, ach, irgendwann eines Tages so ein Hund wäre vielleicht schon mal ganz toll. Und dann kamt ihr an, beziehungsweise Christine natürlich, die da ja wie eine Hundemutter, wie eine Klucke dann saß und sagte so, und jetzt müssen die alle verteilt werden und die müssen in gute Hände. Und dann bekam ich Fotos und guck mal, wie sie aussieht und schau mal, wie sie schaut und guck mal, wie sie guckt. Und dann habe ich gedacht, es war jetzt eigentlich nicht so die Idealvorstellung meines Hundes. Ich hatte immer, weiß ich nicht, irgend so was Kleines, Struppiges oder ich hatte kein so ein genaues Bild. Ich wusste nur, es soll irgendwie so ein Mischling sein. Und dann kamen die Bilder von Pippi und dann habe ich mich eingelesen zum Thema Bodenco.
Ja, aber du wolltest überhaupt keinen. Also du wolltest jedenfalls keinen von diesen Hunden.
Und nee, von denen auf gar keinen Fall, weil ich nämlich gelesen habe, Podenkos, die hören nicht, die haben einen riesigen Jagdtrieb, sind wie Katzen, die kann man eigentlich nicht wirklich erziehen. Und da habe ich gedacht, ich als Anfänger, zum ersten Mal in meinem Leben Hund, nee, die nicht.
Jedenfalls haben wir die alle abgegeben an wirklich nette Leute, an gute Familien. Und ja gut, ich denke mal, die Quote, wenn du jetzt 7 Welpen abgibst, bei einem hat es dann halt doch nicht so funktioniert. Das war ein junges Paar. Junge Leute irgendwie, keine Ahnung, 20, wenn überhaupt schon 20, die gerade zusammen in ihre erste Wohnung gezogen sind und dann haben die eben dort den James, haben den James dann quasi genommen und haben sich riesig gefreut. Und ich glaube nach einem halben Jahr oder so, ja, also der war bei weitem noch nicht ausgewachsen, kam dann der Anruf, naja, wir haben uns getrennt und das funktioniert alles nicht und wir können den Hund nicht behalten. So, jetzt den Hund wiedergeholt und das war ganz merkwürdig, weil eigentlich sind das ja total Liebe, auch vom Wesen her total, anschmiegsame Hunde. Gerade sagt man ja viel von diesen Hunden, die man aus dem Süden mitbringt, dass die extrem lieb sind und extrem jetzt auch menschenbezogen, auch dankbar durchaus, ne, dass die irgendwie intuitiv spüren, Mensch, hier wird mir gerade was ganz Gutes getan.
Das kriegen die mit, wenn sie in der Gebärmutter da rum.
Wahrscheinlich ist es so. Beim James war es aber anders. Ne? Wie gesagt, der war eigentlich noch ein Baby, der war noch nicht ausgewachsen, war aber schon relativ groß und du konntest an diesen Hund nicht mehr ran. Die haben das also geschafft, den in einem halben Jahr so zu verziehen. Ich weiß noch wie heute, ich habe den dann irgendwie im Kofferraum vom Auto gehabt und dann den Kofferraum aufgemacht, um den rauszulassen. Dann wollte der nicht raus, nachdem ich ihn dort wieder abgeholt habe, weil die das wirklich nicht mehr handeln konnten. Und dann hat er mich angeknurrt. Und das war schon so beängstigend, dass ich mich kaum getraut habe, daran zu gehen. Also das war ein echt schwieriger Hund. Und das blieb er ja dann auch noch. Und jetzt hatten wir eben diesen armen Welpen übrig. Und also der ja schon ein ziemlich großer Welpe war, der geknurrt hat, der ziemlich unerzogen war.
Der hat nicht nur geknurrt, der hat Zähne gefletscht.
Der hat richtig Zähne gefletscht. So. Und jetzt kam Micha Klein ins Spiel und hat gesagt, wisst ihr was? Ich versuche das. Das ist eine Herausforderung.
Ja, jetzt du hast die andere Seite der Geschichte. Jahren, das ist wie mit Bildzeitung und Spiegel. Man muss es immer mal ein bisschen gerade rücken. Es war so, dass ihr gesagt habt, ach komm, das wird doch. Und die sind doch irgendwann eines Tages, sind die doch ganz lieb und brav. Und probier's doch und so. Und da war ich gerade irgendwie bei euch und 2 Wochen später wieder, es war so terminlich, passte das so. Und dann habe ich 2 Wochen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit, ich wurde natürlich bearbeitet von euch, eigentlich war es pure Manipulation. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, aber wenn ich den nicht nehme, wer soll den nehmen? Ja. Es kann doch, also eine Familie mit Kindern geht nicht, der frisst die Kinder tot und irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, wenn du noch einen anderen Hund hast, den macht der auch tot. Und wer soll den nehmen, wenn nicht ich als alleinstehender junger Mann, der Platz hat und auch Zeit hat, der mal tagsüber auch mit dem rausgehen kann und so weiter. Ich hatte wirklich so ein bisschen dieses Syndrom, dass ich dachte, oh Gott, dieser arme Hund, nicht, dass der eingeschläfert wird. Und der war, also ich weiß nicht, wie der Fachbegriff bei den Hundeprofis heißt, ich glaube Arschkrampe. Er war einfach eine widerliche, aggressive Töle.
Renitent. Jedenfalls, du hast es hinbekommen, du hast einen super Hund aus ihm gemacht und jetzt ist er 13 und
seitdem er 12 ist, ist er einigermaßen kompatibel, ja.
Er kriegt jetzt zunehmend irgendwelche Knubbel, ja, er kriegt Knubbel als alter Hund, aber ist total süß und hat so graues Haar, so also so also graues Fell jetzt schon, ja, so um die Schnauze rum, wenn die dann so grau werden oder weiß, das ist so süß, das ist so süß.
Man vergisst, also er ist jetzt auch sehr anhänglich, er freut sich total, wenn gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn man ja keine Menschen sieht im Grunde genommen. Jetzt gestern war ein Freund da und der hat sich total gefreut und sich an den geschmiegt und als wenn er die ganze Zeit nie irgendwie Liebe erfahren hätte in den letzten 13 Jahren. Das ist dann schon sehr, sehr süß. Auf der anderen Seite wird so ein alter Hund ja auch irgendwie, also merkwürdig. Ich glaube, das ist wie bei uns, dass man dann irgendwann stur wird. Er hört noch gut, er sieht auch noch ziemlich gut, aber er will nicht dann hören. Also letzter Zeit, also vor einer Woche war es noch so, ich war mit ihm auf der Hundewiese, da hat er einen anderen Hund gefunden, den fand der mega scharf. Also James ist kastriert, seitdem er ein Jahr ist. Übrigens genau an seinem Geburtstag habe ich ihn kastrieren lassen, weil er so aggressiv war, dass ich dachte so, jetzt ist vorbei. Und der wollte mit diesem Hund und der wollte ihn begatten und beglücken und mit dem toben und so. Und da denkst du, mein Gott, du bist ein alter Opa in der Hundegröße. Du bist wirklich, du bist ein Greis. Du bist wie in Menschenjahren über 100. Aber der fand den so toll. Also deswegen, das ist dann immer sehr, sehr süß, wo du denkst, ach guck mal, da ist noch Leben drin.
Der James, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen der Hundenamen.
Ach, wegen Luna Hundenamen. Und Balu Luna ist eigentlich der Name
und
der Woche.
Balu sind die beliebtesten Hundenamen in Deutschland. Luna und Balu. Viele werden sagen, es ist völlig wurscht, auf welchen Namen der Hund nicht hört. aber da ist James nicht dabei. Emma übrigens auch ganz weit vorn. Jetzt ist es ja eine Emma und muss ich sagen, unser Hund hat gerade Lungenentzündung. Die Emma, und das ist ja fast genauso herzzerreißend wie ein alter Hund. Die Emma ist jetzt gerade mal ein Jahr, ein paar Monate, also knapp anderthalb, und die Emma hat sich eine Lungenentzündung eingefangen. machen. Oh, das ist auch ganz traurig. Ziemlich hohes Fieber, über 40 Fieber. Dann musste der immer irgendwie Zöpfchen geben, dass das Fieber runtergeht. Und oh, das ist so herzzerreißend. Und schuld sind wir selbst. Schuld sind wir selbst. Also die hat sich richtig, wie sich das Menschen auch einfangen können, hatte sich eine Erkältung. Also dann eben eine Grippe, ein Infekt, eine Lungenentzündung eingefangen. Weißt du, wobei? Beim Camping.
Ach.
Ja. Hinter uns liegt ja das Pfingstwochenende. Ja. Und auch das war eine Wumms-Erfahrung, um jetzt bei unserer Überschrift heute zu bleiben, eine Wumms-Erfahrung, dass Hunde, wenn die dann halt die ganze Zeit draußen sind, normalerweise ist das ja so, ich meine, das ist eine Ridgeback-Dame, die hat knapp 40 Kilo, also das ist jetzt auch kein kleiner Hund, ja, wo man denkt, Vorsicht, und es ist anfängt, normalerweise geht die auch ins Wasser und macht, aber es ist eben so, dass sie unter normalen Bedingungen halt durchaus draußen unterwegs ist und draußen liegt, aber wenn es ihr kühl wird, geht die halt rein ins Haus und hat dort ihr Bett. Ja, so, das ist der normale Ablauf und nachts ja sowieso. Und beim Camping ist es ja alles ein bisschen anders. Das heißt, dort, wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, zum ersten Mal übrigens in meinem Leben Wohnmobil. Und dann liegt die natürlich dann den ganzen Tag und den ganzen Abend vor diesem Wohnmobil, wo man dann sitzt mit Freunden und trinkt und schwatzt und macht und grillt und was weiß ich. Und, ja, und der Hund liegt eben die ganze Zeit draußen. Was man dann eben nicht bedenkt ist, dass sich dieser Hund dort möglicherweise erkältet, weil er keinen Rückzugsort hat, so wie sie das gewöhnt ist eigentlich. Ja.
Und Ridgebacks sind das Afrikaner, die sind ganz andere Temperaturen gewöhnt.
Eben. Und dann sind wir auch noch Boot gefahren dort und so weiter. Also die muss sich da richtig was weggeholt haben. Also richtig so, wie sich der Mensch erkältet, wenn es ihm lange Zeit zu kalt ist oder wenn er nass aus dem Wasser kommt oder was auch immer. So hat sich diese arme Kleine immer eine Lungenentzündung geholt beim Camping. Also das ist so herzzerreißend, wie die dich jetzt anguckt und so wehrlos ist und so hilflos und so kraftlos.
Aber Zöpfchen geht gut rein, ja?
Zöpfchen geht gut rein, ja, erschreckt sie sich immer ein bisschen. Aber
bin ich immer erstaunt, wenn wir beim Tierarzt sind und er kriegt das Thermometer, dann kommt der hin so in Popos rein, das kriegt er gar nicht so mit. Das denke ich immer, oh Gott, bei uns Menschen ein Riesendrama, aber nö, das macht ihm so gar nichts. Aber Urlaub mit Tieren, das ist ja wie mit Kindern. Es sind doch die schönsten Erinnerungen. Ich erinnere mich natürlich auch. Also mit James zum Beispiel, als er gerade mal so anderthalb Jahre war, war ich mit ihm auf Sylt und das ist ja dann auch so eine etwas mondänere Umgebung. Ja, und ich habe dann abends bei der Gassi-Runde auf diesem Hund auf dem Bürgersteig gelegen, weil er gerade ein Brötchen fressen wollte, das da lag und ich ihm das dann rausholen wollte und er nach mir schnappte und die Zähne fletschte. Ja. Und die Lichter drumherum der Wohnung gingen langsam an und alle guckten und schrien. Das gleiche Erlebnis hatte ich in Frankreich, in den Bergen, in den Alpen Frankreichs, als dann plötzlich auch eine Hündin vorbeikam oder so und der voll wie von der Tarantel gestochen auf die drauf wollte und bellte und knurrte und ich dann diesen Hund genommen habe und auf den Boden, das lernst du ja in der Hundeschule, auf den Rücken werfen und unterdrücken, zeigen, wer der Chef ist und dass er sich mistig verhält und das darf nicht sein. So, und eine ältere Französin fast mit ihrem Spazierstock auf mich eingeschlagen hätte und als sie mitbekam, dass ich Deutscher bin, wurde es noch schwieriger, das zu argumentieren, warum ich gerade diesen Hund da unterdrücke und sie der Meinung war, ich sollte nie einen Hund haben.
Durchaus ein bisschen aus wie ein Schäferhund. Ja,
das waren meine schönsten Urlaubserlebnisse mit Hund.
Aber der aufmerksame Zuhörer, also deine Mama zum Beispiel, dem wird sofort aufgefallen sein, dass uns doch Klassenunterschiede trennen, extreme Klassenunterschiede, ja. Michael Klein spricht von seinen Urlauben auf Sylt oder in den französischen Alpen.
Das war die gute alte
Zeit. Ich war am Wochenende am Teupitzer See auf dem Campingplatz.
Und weißt,
ist der Unterschied.
Ja, aber ich glaube, es wird schöner. Ich bin kein Sylt-Fan. Ich finde Sylt irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Deswegen, also es war auch Sylt zu Silvester.
Wir waren deswegen, wir müssen jetzt mal eine Bresche schlagen für Brandenburg. Ich glaube, wir haben Brandenburg immer ein bisschen gedisst in der letzten Zeit und ich glaube, so sinngemäß einfach mal eine Zivilisationsstufe weiter runtergehen und so. Nein, so schlimm ist es nicht. Es war eigentlich sehr, sehr schön. Pfingstwetter, viele werden sich erinnern, die es jetzt hören, war eher durchwachsen. Deswegen hat sich ja die arme Kleine immer auch so erkältet. War eher durchwachsen, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Und wie gesagt, für mich das erste Mal in so einem Wohnmobil. Nun bin ich ja jemand, wenn man abends so sitzt, das waren halt noch ein paar Freunde mit, wenn man abends so sitzt, dann trinkt man ja auch viel. Ja, also nicht viel im Sinne von viel Alkohol, sondern ich bin ja jemand, der so ein bisschen darauf achtet, keine Ahnung, tagsüber schon mindestens 2 große Flaschen Wasser zu trinken, ja, mache ich. Und wenn du dann abends noch 2-3 Bier wegzischst, so an so einem Campingabend, ja, dann hast du natürlich ziemlich viel Flüssigkeit in dir. Das heißt, du musst nachts dann eben auch 1-2 Mal öfter raus. Das ist so, du kannst dich jetzt wieder über mich lustig machen und Granu Fink und Alter, aber ich glaube, es liegt bei mir einfach daran, dass ich viel trinke. Also So, das ist natürlich dann auf so einem Campingplatz, diese Erfahrung musste ich machen über Pfingsten, ist das natürlich dann denkbar ungeeignet, weil du musst raus aus diesem Wohnmobil mitten in der Nacht, nachts um zwei. Nur ist es auch nicht sonderlich warm gewesen. Du hast irgendwie nichts an, ja, oder keine Ahnung, nur irgendeine Boxershorts, wie man eben schläft. Schläfst du eigentlich mit Schlafanzug oder mit Boxershorts?
Das kommt doch an, kommt auf die Temperatur an, ach so, und manchmal gar nichts und manchmal, T-Shirt, Schlabber, Hose und so weiter.
Siehst du, ach Mensch, was wir alles von uns preisgeben. Also ich tendiere auch eher zum gar nichts. So, dann stehst du da mit gar nichts und sagst dir, jetzt muss ich dort mindestens, keine Ahnung, 500 Meter bis zu diesen Klohäuschen laufen. Ne? Das ist ja auf Campingplätzen so, dass du dann dort irgendwie die Gemeinschaftstoiletten hast. Das ist alles inzwischen auch gut in Schuss. Also das ist so früher, das kenne ich noch aus meiner Jugend, wo wir immer mal am Bergwitz zelten waren, da war das ja alles noch einfach. Da hast du ja quasi noch Plumpsklos und solche Sachen. Inzwischen ist das ja alles schon schick. Also das stört nicht, aber der Weg ist einfach blöd. Ja, dass du dann wirklich mitten in der Nacht, früh um zwei, du kommst aus dem Tiefschlaf, musst pullern und dann denkst du dir, jetzt muss ich über diesen ganzen Campingplatz.
Und Schuhe anziehen dabei, weil es ist immer Kies, der unter den Füßen wehtut. Ja. Und wenn du eine Badelatschen hast, dann läufst du an den Zelten vorbei und es macht überall.
Ich kenne das früher vom Segeln. Ich bin ja früher mal relativ viel gesegelt, weil ich irgendwie alle Segelscheine gemacht habe. Ich hatte da mal diesen Ehrgeiz, diesen Ansporn, bis zum Hochseesegelschein, also das ist fast schon ein Profischein, mal alles zu machen. Und dann musste ich relativ viel unterwegs sein mit Segeljachten, also mit solchen Schulsegelschiffen, weil du eben immer bestimmte Seemeilen brauchtest. Also ich glaube, bei der letzten Prüfung mindestens 5000 Seemeilen, die du gefahren sein musst, um eben überhaupt zu dieser Prüfung zugelassen zu werden. Das heißt, ich war früher relativ oft auf diesen Segelbooten unterwegs, um eben diese Scheine zu machen. Und da kenne ich das auch noch, wenn du dann nachts im Hafen anlegst oder abends im Hafen anlegst und dann mal pullern musst, da gibt's ja dann auch immer das Anleger, Bier und so weiter und so fort. Und dann musstest du so durch diese ganze Hafenanlage, was machst du? Du stellst dich natürlich auf die Reling. Weil, und jetzt kommt's, ja, weil es ist total verpönt. Das gilt für Segelboote und das gilt für Wohnmobile. Natürlich nicht das Innenklo benutzen, weil das irgendjemand wieder sauber machen muss. Und sauber machen ist eklig oder sauber machen kostet Geld. Also man versucht es natürlich zu vermeiden, weitestgehend, dass ein Klo auf so einer Segeljacht oder ein Klo in so einem Wohnmobil benutzt wird. Ja, so.
Aber überleg mal.
Was machst du?
Ja, so, stellst dich auf, wenn du die Reling suchst, stellst du dich aufs Dach des Wohnmobils und pielst da runter oder was?
Stimmt, aber hättest du ja auch rausgemacht. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen hier? Nee, also ich habe mir dann den kürzesten Weg gesucht.
Zum nächsten Wohnmobil und da hinter die Wand.
Ich bin noch nicht rausgegangen. Ich hab das Waschbecken benutzt. Ja, ich habe, also man kann ja, das geht ja dann relativ einfach, weil
das Waschbecken von deinem Wohnmobil?
Das Waschbecken vom Wohnmobil.
Aber was ist da der Vorteil gegenüber der Toilette?
Ja, pass auf, das was dann durchs Waschbecken geht, wo du dann eben am nächsten Morgen auch deine Zähne wieder
putzt. Da riecht der Kaffee dann auch ganz anders, oder?
Das wird unten aufgefangen. Das ist einfach so ein Brauchwassertank. Den machst du, wenn du dann irgendwo, wenn du dann fertig bist mit deinem Campingwochenende oder deiner Campingwoche, das ist ja nur Brauchwasser. Da ist ja dann nichts drin eigentlich, ja. Und wenn du dann vor McDonald's stehst nach deinem Campingwochenende und dort irgendwo in der Nähe einen Gulli findest, dann drehst du einfach am Wohnmobil einen Knopf dort an der Seite und dann fließt das Brauchwasser quasi ab in die Kanalisation. Da passiert also gar nichts, ja. Was aber nicht zu verwechseln ist mit der Toilette, weil die müsste man dann schon chemisch irgendwie behandeln. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Also insofern ist es eigentlich eine legitime Variante, sich dort nachts das Waschbecken zu suchen irgendwie zu verrenken, und dummerweise, wir waren dann auch noch an einem Abend, waren wir auch noch Spargel essen, Schnitzel mit Spargel dort in der Mittelmühle, kann ich übrigens empfehlen, Mittelmühle in Teupitz, und dann kommt das natürlich noch erschwerend hinzu, und als wir das Wasser dann abgelassen haben, zwei Tage später oder drei Tage später. Ja, dann hieß, das ist schon ein ziemlich heftiger Geruch. Aber dann habe ich halt versucht, das zu argumentieren und zu sagen, so riechst du mal Brauchwasser.
Ja. Du als großer Segler wusstest da Bescheid. Halt so. Ich finde jetzt also rein psychologisch, überlege ich gerade, ich habe ja mal ein halbes Jahr lang Psychologie abgewählt dann hinterher. Mhm. Dass bei Kindern weiß man das, da gibt's ja diese anale Phase, wo die sich sehr mit ihrem Kacker beschäftigen mit ihrem Pipi und so. Und ich habe bei dir den Verdacht, dass du aus dieser Phase, die sich anderen so mit 6 Monaten haben, irgendwie noch nie herausgekommen bist. Du redest sehr oft, dass du pullern musst, dass du irgendwo jetzt hin musst und so weiter und so fort. Das ist bei dir geblieben. Du hast deine Jugendlichkeit schon ein bisschen erhalten.
Nee, das ist also einfach mein Helfersyndrom. Wir machen ja diesen Podcast ja nicht zum Spaß, sondern wir wollen ja ein bisschen Mehrwert vermitteln. Und alle Menschen, die jetzt vielleicht gerade in diesem Jahr, wo du urlaubsmäßig jetzt nicht so viel planen kannst, und viele sagen ja doch, habe ich übrigens bei Julian Reichelt in der Bild-Zeitung gelesen, 30% der Deutschen sagen jetzt von vornherein, wir planen gar nichts erst dieses Jahr mit Urlaub und verreisen, wir bleiben in Deutschland. Also wir machen schon Urlaub, aber halt jetzt nicht irgendwie ins Ausland und so weiter. Also 30% von denen, die das normalerweise jetzt immer ganz akribisch schon geplant haben, die bleiben hier und da kommen ja noch ganz viel mehr dazu. Das heißt also, wann, wenn nicht in diesem Jahr, sollte man vielleicht für sich das Campen entdecken, den Campingurlaub, vielleicht eben auch mit so einem Wohnmobil. Und das sind doch ganz nützliche Tipps. Wer abends so wie ich keine Lust hat, über den ganzen Zeltplatz zu tapsen bis zum nächsten Klo oder so, das sind doch nützliche Tipps, wenn ich denen sage, nehmt das Waschbecken, weil da kommt es dann in den Brauchwasserkreislauf und dann lässt man das eben am Ende der Zeit einfach ab.
So. Es ist aber interessant.
Das ist doch nützlich.
Ja, aber es ist interessant, dass das.
Du machst ja mit diesem Wasser, mit diesem Brauchwasser, machst du ja am nächsten Morgen keinen Kaffee.
Ja, aber interessant ist, dass die Menschen wirklich, wenn sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder mit dem Segelschiff, dass man dann so faul und so geizig wird. Ne? Also es würde doch keiner jetzt zu Hause auf die Idee kommen, abends dann im Nachthemdchen rauszulaufen und sich irgendwo auf die Wiese zu hocken, weil es zu Hause ja die Wasserspülung kostet und das Toilettenpapier.
Stimmt,
ja. So, aber ich kenne das auch, von der Firma aus, da ist direkt nebenan ein Wohnmobilstellplatz und du kannst im Prinzip, das ist ganz weit draußen in der Eifel, da ist nicht viel drumherum, aber es gibt die Wasserstelle, wo man seinen Tank entleeren kann. Ja. Da sind auch nur Wohnmobile, keine Campings und so. Und das heißt, jeder hat seine eigene Toilette mit dabei. Aber die Menschen, der Wohnmobilist an und für sich, hat erstens im Wagen gerne mal 5 bis 7 Hunde und zum zweiten benutzt er die eigene Toilette nicht. Das heißt, in dem Waldgebiet drumherum kannst du eigentlich nirgendwo hingehen, ohne auf eine Tretmine zu treten, die aber nicht von den Hunden kommt, sondern auch natürlich von den Hunden, aber vor allem auch von Menschen, weil der Hund selten das Toilettenpapier direkt daneben schmeißt.
Ja, aber der erfahrene Camper, der gräbt doch ein Loch. Also wie gesagt, nein, an normalen Campingplätzen ist es ja durchaus üblich, dass man dann trotzdem die Toilette benutzt, aber eben die dort dann für alle zur Verfügung steht. Das ist inzwischen wirklich alles ganz gut in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir in NRW aussieht, Nordrhein-Westfalen. Also so in Brandenburg-Sachsen, was ich kennengelernt habe, da geht das schon einigermaßen. Und beim Segelboot, das ist ja so, nie mit einer Frau an Bord. Also ich kenne den Jörg Stingel ganz gut. Das ist quasi der Reinhold Messner Deutschlands. Ja, Reinhold Messner als, was ist er? Der ist eigentlich Italiener. Ja, also als Südtiroler.
Richtig.
Der erste Italiener oder im Südtiroler, der alle 8000er bestiegen hat. Für Deutschland war das Jörg Stingel. Jörg Stingel aus Sachsen. Und der Jörg hat mir mal gesagt, nie eine Frau am Berg. Also er hat das am Anfang wohl, das ist auch gar nicht chauvinistisch gemeint, er hat das wohl am Anfang durchaus gemacht, dass die so gemischte Expeditionen hatten, aber er hat gesagt, es gab immer Streit. Also egal, ob die Frauen Singles waren oder ob die mit ihren Männern, Freunden oder was auch immer, es gab immer Streit.
Ja, weil die Gockelmänner sich dann alle übertroffen haben und der Frau hochhelfen wollten oder vorwegrennen wollten und zeigen wollten, wie toll sie sind oder so. Daran liegt es doch wahrscheinlich.
Und deswegen, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin wirklich, bestimmt jetzt 6000 Seemeilen, in den letzten 10 Jahren habe ich es überhaupt nicht mehr geschafft, aber vorher bestimmt 6000 Seemeilen oder so unterwegs gewesen mit so kleinen Segelbooten. Es war nie eine Frau an Bord, es waren immer Männer. Und da musst du natürlich, wenn du dann unterwegs bist, abends bist du ja dann im Hafen oder am Nachmittag. Und wenn du unterwegs bist, da kann der Mann ja ohne, wenn du jetzt unter Männern bist, ist es ja kein Problem, dass du mal kurz über die Reling und dann über die Reling pullerst oder so.
Ja, und dann nachts taperst du aus deiner Koje raus, machst das genau so im Halbschlafen, hast dann aber vergessen, dass dann eben noch jemand daneben angelegt hat. Da gibt's so diese Packs, wo man sich immer so gegeneinander antäut oder so.
Ja.
Dann pullerst
du
dem anderen über die Reling auch noch mit.
Und, super. Und ich hab mich ja wirklich mal verletzt, fällt mir gerade ein. Und zwar, du gehst ja normalerweise hinten, wo die Badeleiter ist, gehst du dann zu pullern, ja? Und dann hast du ja so die Verstrebungen beim Segelboot, segeln so aus diesen Drahtseilen, wo das halt alles ein bisschen gehalten wird und verstrebt, hältst dich also mit einer Hand so fest und dann hast du hinten ja so diese kleine Badeplattform am Heck des Bootes, also mit einer Hand, immer eine, das kannst du dir mal merken, ja, immer eine Hand für Schiff und eine Hand für den Mann. Ja, also,
für den kleinen Mann.
Also, ja, wie auch immer. Aber du musst dich immer mit einer Hand, beim Segeln immer mit einer Hand festhalten irgendwo am Schiff. So, das heißt, das machst du. Und, das war in voller Fahrt. Das heißt, wir standen unter vollen Segeln, um mal dieses pathetische Bild zu nutzen. Wir standen unter vollen Segeln, sind relativ schnell für ein Segelschiff, keine Ahnung, bestimmt mit 10 Knoten, 12 Knoten oder so, dort durch den Atlantik. Das war vor Gran Canaria irgendwo, wie sagt man, gesurft, gesegelt,
gejettet.
Gefahren.
Jetzt sag gejettet. Nicht, du standst vorne am Bug.
Ja. Nee, ich stand hinten am Heck und wollte nun pullern. Ja, ja. Eine Hand für Schiff und eine Hand für den kleinen Mann. Hab das nur alles so gemacht und irgendwie, keine Ahnung, was passiert ist, ob jetzt eine größere Welle, es waren nicht so große Wellen, das stimmt nicht. Ich möchte es nicht dramatisieren. Und also jedenfalls bin ich über Bord gegangen. Ich bin beim Pullern über Bord gegangen und bin aber so doof, ich bin dann auf diese Badeplattform, also ich habe den Halt verloren und bin dann voll auf den Arsch, voll auf den Steiß geflogen und dann platsch rein ins Wasser. Klassisches Mann-über-Bord-Manöver. Das heißt, alle, die schon mal gesegelt sind, wissen oder die diesen Sportbootführerschein mal gemacht haben, ja, Sportbootführerschein, Binnen und See gibt's ja. Das, was du wirklich bis zum Get-No übst, ist Mann-über-Bord-Manöver. Ja, und da konnten die das endlich mal, normalerweise machst du das ja irgendwie mit einem Fender oder du wirfst irgendwie eine Boje ins Wasser, ja, die dann den Mann markieren soll oder quasi, ja, so als eine Art Dummy. In diesem Falle war ich es dann in echt. Also die haben sich mehr oder weniger gefreut. Da kriegst du übrigens Angstzustände. Das ist total spannend, wenn du so im Atlantik, im offenen Meer, gut, irgendwie war das Land schon noch in Sicht irgendwie, aber ziemlich weit weg. Und wenn du da plötzlich im Wasser liegst und siehst, wie schnell sich so ein Segelboot von dir entfernt, also das ist schon ordentlich. Und wenn man sich dann vorstellt, vielleicht in der Ostsee und bei hohem Wellengang, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da einigermaßen gesund wieder rausgezogen wirst, nicht mehr so hoch.
Ja, vor allem, wenn die nicht mitbekommen, dass du gerade runtergefallen
eben,
bist.
Ne? Eben. War aber in diesem Fall alles gut, die sind umgedreht und haben mich da rausgeholt.
Aber die können das doch mit der Angel machen, weil da hast du auch diesen Haken, wo immer der Wurm dran hängt.
Ja, ja,
das funktioniert doch dann bei dir auch.
Ja, ja, aber was ich sagen wollte, ist, ich bin dann so auf den Steiß, das wurde 2-3 Tage später erst schlimm. Ich bin dann irgendwie dann zurückgeflogen, irgendwie von Gran Canaria zurück und hab gedacht, Mensch, du kannst überhaupt nicht mehr sitzen. Was ist denn so? In diesem Flugzeug sitzen ging so gar nichts mehr. Und dann wurde das immer schlimmer. Mit der Folge, dass ich wirklich, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast in deinem Leben, ich habe dann wirklich 3 Wochen auf so einer Art Schwimmring sitzen müssen.
Oh, aua.
Aus der Apotheke, so ein Schwimmring, bläst du auf. Und das ist dann so ein Sitzring, wenn du dir den Steiß verstaut oder gebrochen hast, dann siehst du, ich weiß gar nicht, es war unfassbar. Es hat echt 3 Wochen oder so gedauert.
Ach du meine Güte.
Und das alles wegen eines Pullerunfalls.
Ja. Ist das heute der Podcast und mein schönstes Urlaubserlebnis?
Nee, wir müssen da jetzt auch mal weg vom Thema. Hier, was ich lese, Timo Werner, das passt auch ganz gut. Timo Werner verpisst sich. Der geht zum FC Chelsea. Das ist die Meldung. Ja, noch ein Wumms, eine Wumms-Meldung. Geht weg, der im Moment wohl erfolgreichste Stürmer der ersten Fußball-Bundesliga in Deutschland. Ach, verlässt das Land, verlässt RB Leipzig und geht zum FC Chelsea.
Ja.
Das gehört doch, der Chelsea, gehört das nicht irgendeinem Oligarchen?
Sag ich. Die gehören doch in Großbritannien, glaube ich, alle den gehören Oligarchen.
Die allen,
also, ne?
Gehören die allen wahrscheinlich.
Ja, ja. Geht weg, hast du die Story aus Australien mitbekommen? Mit dem Ministerpräsidenten, der doch was Gutes tun wollte und in der Nähe des Regierungssitzes in Canberra in so ein Neubaugebiet gefahren ist, weil sie verkünden wollten, dass die Regierung jetzt hier in diesen Covid-19-Corona-Zeiten für Hausbauer, die Probleme bekommen, Zuschüsse geben. Da wird es dann so um die 15.000 Euro umgerechnet für jeden geben. Okay. Das wurde dann groß verkündet. In diesem Neubaugebiet stand er dann da vor diesen neu gebauten Häusern. Alles total schick und schön und dann natürlich noch sehr, sehr sauber, weil gerade frisch gebaut. Ganzer Tross mit dabei. Und das wurde live übertragen im australischen Fernsehen. Und er redet dann und sagt, ja, wir tun das und wir tun jenes und das ist die Regierung und so weiter und so fort. Und von hinten hörst du plötzlich, Entschuldigung, könnt ihr da mal weggehen? Geht mal weg. Der Rasen, geht mal vom Rasen runter. Hier war der Hausbesitzer, vor dessen Haus sie da stand, und sagte, Leute, Jungs, ich habe den Rasen gerade frisch eingesät und könnt ihr mal da runter. Und der Ministerpräsident, der guckt so ein bisschen so wie so ein ertappter Schuljunge und sagt, ja, ist okay. Und dann geht dieser ganze Tross von diesem Rasen rund und alles live im australischen Fernsehen.
Super. Sehr schön, siehst du, kann der Kanzlerin nicht passieren. Obwohl, sie hat mehr Interviews gegeben, als sie das normalerweise tut, aber das hat natürlich was mit dem Wumms zu tun.
Ja.
Mit einem riesengroßen Konjunkturprogramm. Mehrwertsteuer wird gesenkt in Deutschland. Was sagst du dazu? Allerdings, also Söder hat gesagt, man könnte das ja auch länger machen. Ja, unser Populist Markus Söder. Aber nein, die Kanzlerin hat nochmal ganz klar gemacht, das ist wirklich zeitlich begrenzt, nur bis zum Ende des Jahres. Von 19 auf 16, beziehungsweise von 7 auf 5%. Übrigens interessant, wir haben dann Post, wir haben das ja natürlich in dieser Woche auch im Radio besprochen. Und uns haben mehrere Unternehmer, stell es mal vor, wir haben Mittelständler in unserer Hörerschaft. Was sagst du denn da?
Oh, wir sind der Podcast des Mittelstands, ja.
Ja, aber eben auch im Radio, ne? Weil wir hatten es ja.
Ja, das Radio, das Podcast.
Und die haben uns darauf hingewiesen, dass das alles für ein Unternehmen, was eben relativ viele Rechnungen schreibt, was jeden Tag so mit Buchhaltung und so weiter zu tun hat, dass es eben auch nicht so ganz ohne ist, ja, dass da eben zum Beispiel die Änderung der Mehrwertsteuer damals auf 19% Milliarden gekostet hat, weil das ja alles umgestellt werden muss. Dazu kommen so Abgrenzungen, ne? Wenn ich jetzt sage, sagen, ab dem 1. Juli werden aus 19 16% und aus 7 5%, dann muss das ja auch alles exakt mit der Leistung, mit Stichtag und so weiter verrechnet werden. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Und insofern ist es eigentlich ein großes Konjunkturprogramm für die Steuerberater.
Ja. Die kommen aus der Krise immer mit viel Arbeit raus. Ja, aber es ist ja tatsächlich so. Es gibt ja, also einige sagen, ja, das ist eine clevere Entscheidung, weil dann ja insgesamt alles angekurbelt wird. Also die Leute eher sagen, ach, jetzt kaufe ich noch mal was ein. Also die Wirtschaft brummt. Und die anderen sagen auch schon, also es gibt ja jetzt schon Umfrage unter den Einzelhändlern. Und die großen Discounter, Aldi, Lidl und so weiter, die haben alle gesagt, ja, wir geben das weiter. Da ist halt der Preiskampf auch so groß. Wenn nur einer das tut, haben die anderen das Nachsehen und die Preise sind zu hoch. Aber ganz viele andere Einzelhändler haben gesagt, Leute, wir haben sowieso schon gerade die riesige Rabattschlacht laufen, weil die Läden teilweise lange geschlossen waren. Wir können es uns gar nicht erlauben, da noch irgendwas runterzugeben, weil wir haben eh schon riesige Rabatte. Und die haben alle gesagt, nee, da wird nichts weitergegeben. Wir müssen versuchen, jetzt das wieder reinzubekommen. Also,
sag mal, kann das sein, dass einige Autohersteller jetzt von vornherein erstmal die Preise hochgesetzt haben, weil die davon ausgegangen sind, weil die damit gerechnet haben, dass es eben eine Art Abwrackprämie gibt. Also für alle. Jetzt gibt es ja nur für Elektroautos. Und irgendwie war ja damit zu rechnen, dass das für alle Autos, also eben auch für Autos mit Verbrennungsmotor gilt. Und ich habe irgendwo gelesen, aber um Himmels Willen, ich will jetzt nicht den Julian Reichelt machen und hier irgendwie Quellen zitieren, die es gar nicht gibt oder so. Aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass schon einige Hersteller von vornherein gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt schon mal dümm, klammheimlich die Preise hoch. Und wenn es dann eine Abwrackprämie gibt, dann verdienen wir noch mehr an unseren Autos. Ja, aber um Himmels Willen, ich habe keine Belege dafür. Ich habe es nur irgendwo gelesen. Ja, Hörensagen.
Ganz unvorstellbar fände ich es nicht.
Nö, eben.
Ja, aber das ist immer so bei Gerüchten. Ja, muss ja immer irgendwas dran sein, was man sich so ungefähr vorstellen kann. Deswegen glauben Leute ja auch, dass die 5G-Funkmasten Corona auslösen oder sowas. Ne? Ja.
Und deswegen, Kinder, freut euch nicht zu früh. Also das kostet alles einen Haufen Geld. Jetzt irgendwie sind wir bei 130 Milliarden und das wird sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und es gibt ja auch noch 300 Euro pro Kind. Also freut euch nicht zu früh, Kinder, weil das müsst ihr irgendwann alles zurückzahlen. Definitiv. Und deshalb unser Rat, wir sind ja hier der Podcast, immer noch der Podcast mit Mehrwert. Werdet Profifußballer. Ja. Dann habt es weg, dann habt es rein. Und wenn der Staat irgendwann kommt und sagt, jetzt müssen wir aber hier die Steuern erhöhen, weil das muss ja alles wieder reinkommen in 20, 30
mit
Jahren.
Mit Wumms.
Was?
Mit Wumms natürlich.
Mit Wumms dann natürlich. Dann seid ihr durch als Profifußballer. Lukas Podolski, das war auch ein Wumms in dieser Woche. Lukas Podolski, der Baldi, hat seinen 35. Geburtstag gefeiert. Ja. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Soll er gesagt haben. Hat er aber nicht.
Ach, guck an.
Hat er nicht.
Üble Nachrede.
Üble Nachrede, weil wir wollen ja schon gucken, dass wir ja einigermaßen sauber arbeiten. Nein, das ist wohl ein Zitat von Jan Böhmermann, der irgendwann in seiner Zeit beim Radio bei 1 Live so eine Poldi, wie sagt man, Poldi, nicht
Comedy?
Doku. Comedy, ja.
Persiflage.
Ja. Persiflage. Ach gut, dass ich dich habe, Michael. Ja, eine Persiflage auf den Lukas Podolski gemacht hat. Und ich glaube, er hat ihm wohl diesen Satz in den Mund gelegt. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
Ja, aber es ist schön. Es ist einfach so. Ja. Man erwartet von Fußballern ja auch nichts Großartiges
bei
solchen Sätzen.
Nein.
Also es gibt natürlich so ein paar große Philosophen, aber Lukas Podolski gehört da jetzt nicht zu. Also
was ihm jetzt wirklich zuzuschreiben ist oder zugeschrieben wird, jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch.
Ja. Aber das ist doch schön, das ist doch putzig. Ja. Das ist doch so wie.
Es ist süß, genau. Oder hier 80, auch ein ganz berühmter von ihm, 80% von euch und ich kraulen sich auch mal die Eier.
Ja, hat er wahrscheinlich nicht unrecht. Ich glaube, er wollte damit Jogi Löw verteidigen.
Ach,
das war der berühmte Schrittgriff von Jogi Löw.
Tatsächlich.
Mhm.
Und da hat er gesagt, 80% von euch und von ich kraulen sich auch mal an den Eiern.
Siehst du? Und das sind Prozentzahlen, die würde Jörg Schönborn gerne mal hier im Politbarometer und so weiter im Deutschland-Trend verkünden. 80% kraulen sich auch mal die Eier. Und ich.
Und ich, genau. Ja. Sehr schön. Oder hier, warte mal, Lukas Podolski, wie geht es Ihnen irgendwie? Sind Sie enttäuscht über das 1:1 oder freuen Sie sich? Und er hat wohl gesagt, ach, es überwiegt eigentlich beides.
Ja, schön. Aber der Lukas, der spricht halt aus dem Herzen. Das ist
eine
Kölsche.
Kommt ja so ein bisschen aus deiner Ecke, gell?
Ja, so in Köln groß geworden.
Ja.
Eigentlich aus Polen, früher mal gekommen von und dann jetzt in Köln. Und die lieben den in Köln wirklich abgöttisch. Der hat ja, glaube ich, auch 2-3 Geschäfte inzwischen.
Ja.
Ein Dönergrill?
Ja, oder Döner so meine ich, oder? Ich glaube, der
Döner? Döner Eis?
Ja.
Also er hat mehrere solche, der Ernährungsmittelkonzerne sozusagen im Kleinen. Und die Kölner finden den toll. Der macht aber auch ganz viel sozial Nettes, Tolles und spendet und hat wirklich, ich glaube, der Junge hat das Herz auf dem rechten Fleck, auf dem linken und dem rechten Fleck.
Ja, der passt beides. Schon in die Welt. Das denke ich auch.
Ja.
So, was
ist putzig.
Was haben wir denn noch, Michael? Haben wir eigentlich noch irgendwelche Tipps, die wir geben können? Eigentlich ist ja immer noch Corona-Zeit. Es gibt immer noch viele Leute, die im Homeoffice arbeiten und aber es die gibt ja, häufiger zu Hause sind, als das normalerweise ist.
Ja, aber du hast ja eben schon gesagt, wir sind auch und dem Mittelstand zugeneigt und wir wissen auch, viele Fußballprofis hören uns zu. Ich hätte noch einen Tipp, wenn man Geld loswerden will. Es ist gerade eine Wohnung frei geworden und zwar in dem Schloss von Sissi. Das ist in Bayern und zwar, warte mal, jetzt habe ich den Ort vergessen, Schloss Possenhofen. Aha. Und zwar ist aber das jetzt tatsächlich ein Mehrfamilienhaus sozusagen geworden. Da sind 28 Wohneinheiten drin, ist also im Prinzip fast schon so ein bisschen Platte, und aber im Schloss mit Blick auf den Starnberger See und so weiter und so fort. Und die Wohnung hat 178 Quadratmeter, ist ein Schnäppchen, kostet nämlich nur 2,39 Millionen Euro. Okay. Es sei denn, du möchtest noch einen Tiefgaragenstellplatz dabei haben, der kostet 50.000 extra, geht über zwei Etagen.
Okay.
Und aber zum Beispiel, wenn du jetzt Fußballprofi bist, kannst du wie die Sissi dann anschauen.
Es ist ja schön, dass wo in Possenhofen, ja?
Im Schloss Possenhofen. Das hat sie wohl sehr geliebt.
Da es war ist
sie
doch sehr, toll, sehr dass es das überhaupt noch gibt. Auf Dings, wie heißt das hier? Funchal, hilf mir in... Funchal, wo der Dings herkommt, Cristiano Ronaldo, weil wir gerade bei Profifußballern waren. Wie heißt die Insel?
Hilf mir. Ronaldo Island heißt die inzwischen. Madeira?
Nee. Madeira,
ist genau. Es Madeira?
Doch. Auf Madeira. Dort haben sie ja die Villa abgerissen, in der sie gewohnt hat.
Die Sissi.
Ja, dort ist sie ja gesund geworden. Du weißt aber auch nicht. Die Sissi war doch krank. Und dann hat sie doch, der Franz hat sie doch dann zur Genesung, zur Kur nach Madeira geschickt. Ja, wegen des Klimas und so. Und auf Madeira hat sie doch so tolle Menschen getroffen und überhaupt das, ja, eben das Klima und die schöne Insel. Und dort ist sie doch wieder gesund geworden. Ich glaube, das ist im zweiten Teil von der Sissi mit der Romy Schneider. Das ist der zweite. Ich glaube, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Oder war es im ersten Teil? Ach, ich kann es da gar nicht genau sagen.
Ich hab's doch nie gesehen. Ich hab's letztes Mal versucht.
Ja, ich glaube, dort auf Madeira, ich meine, es ist eine wunderschöne Insel, kleiner Ausflugstipp, es ist ja wieder offen jetzt in Europa, man darf ja wieder. Und die haben übrigens die höchste Steilküste Europas, meine ich. Ist toll, ist wirklich toll, wenn man da runterguckt, das ist sensationell. Aber sie haben eben das Haus von der Sissi, haben sie nicht stehen lassen. Also man kann so an die Stelle gehen, wo es mal stand und da ist jetzt irgendwie ein Hotel oder irgendwas. Aber es ist eben nicht mehr das Haus von der Sissi. Es gibt das Café, in dem sie gerne war, in dem sie verkehrt hat, beziehungsweise das Hotel, wo sie dann Gäste empfangen hat. Aber da kriegst du keinen Platz zum Kaffee trinken, das ist aus. Aussichtslos. Das sind so blasierte Kellner habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getroffen, wie dort in Madeira. Ich kann ja gar nicht sagen, wie das Hotel heißt. Irgendein Fünf-Sterne-Hotel heute noch. Und dort hat, wie gesagt, die Sissi residiert, beziehungsweise ihre Gäste empfangen sie selbst, war ja in der Villa, die heute nicht mehr steht. Und dort sind die blasiertesten, wenn sie die blasiertesten Kellner und Empfangsheinis der Welt kennenlernen möchten, dann gehen sie dort in Madeira direkt, ich glaube, es ist direkt dort in der Nähe vom Hafen, in Funchal. Ist es Funchal? Ja, ich meine ja, oder?
Ist es Funchal? Ja.
Dort, wo übrigens auch eines der hässlichsten Gebäude Europas steht. Das ist nämlich das Gebäude, das Hotel von Cristiano Ronaldo.
Mhm.
Ja, also das ist nicht das Fünf-Sterne-Hotel. Cristiano Ronaldo ist direkt, wenn du so mit dem Kreuzfahrtschiff dort anlegst, oh Kreuzfahrt, um Himmels Willen, heute ist der Weltumwelttag und ich erzähle was von Kreuzfahrten. Ja, tatsächlich, wir waren mit der AIDA da. Aber also wenn du dort anlegst, das Erste, was du siehst, ist, du denkst, das sind die Umkleideräume für Matrosen oder so. Ja, so ein Flachbau, so ein Betonflachbau, davor auch dieses fast schon legendär hässliche, wie sagt man, Denkmal.
Diese Statue von ihm oder der Kopf.
Statue, genau, ja. Von Cristiano Ronaldo. Und dann, wird klar, dieses Ding heißt auch irgendwie, was hat er für eine Rückennummer?
Fünf, glaube ich, ne?
CR5 oder so. Und so heißt auch dieses Hotel oder CR. Wir wissen aber auch nichts. Hoffentlich hört das jetzt kein Fußballfan. Und das ist so hässlich. Dieses Gebäude ist so hässlich. Und das ist das Erste, was du so mitbekommst, wenn du dort anlegst, ja, CR5 oder 7 oder 10 oder was. Guck doch mal nach, bitte, jetzt über hier unten. Guck mal, google mal.
Ach, bitte, das CR, ist doch gar nicht mein Fachgebiet.
Ist CR, CR5, was kommt
CR,
da?
CR, CR. Ach, hier kommt eine Batteriennummer erstmal. 2032, bitte, das ist glaube ich, eine Flachbatterie.
CR7, ich würde ja...
Cristiano...
Oh, Mensch, das weiß man.
Da kommt erstmal Drosten, Cristiano Ronaldo.
Was ehrlich, der Drosten, Christian Drosten ist jetzt schon vor Cristiano Ronaldo.
Ja, wenn man Christian eingibt.
Guck mal an.
Kommt erstmal,
kann auch Mini.
So, was hat der denn schon? Jetzt ist der Ronaldo.
CR7, glaube ich.
CR7, natürlich.
CR7, ja.
Was habe ich gesagt eben?
CR5, du warst die 5, ja. Also CR7, so heißt auch dieses Hotel. Es ist so brutal hässlich. Irre. Ja, wie kam man drauf? Ach so, wegen der Sissi. Ja, wegen der Sissi. Und dort auf Madeira. Also das Hotel von Cristiano Ronaldo.
Also der Podcast mit Mehrwert, fahren Sie nicht dorthin. Punkt.
Ja, das will ich jetzt so pauschal nicht sagen. Also man kann sich Madeira schon angucken, hat auch tolle Ecken. Wir haben uns dann dort ein Taxi geschnappt, weil das ist ja bei Kreuzfahrten immer so ein bisschen blöd. Du hast nicht allzu viel Zeit. Und ich glaube, wir hatten dort 3 oder 4 Stunden, hat das Schiff dort gelegen. Und deswegen haben wir uns mit dem Taxi mal ein bisschen rumfahren lassen. Das war aber trotzdem sehr spannend. Also die Insel an sich hat es nicht verdient zu sagen, fahrt dort nicht hin.
Okay. Und die Kellner wollten dich, also als du in deinem Schießer Feinripp Unterhemd mit den Badelatschen und den Schwimmflügelchen an, wollten dich nicht auf die Terrasse lassen.
Wir müssen jetzt in dieses Hotel, wo die Sissi schon Kaffee getrunken hat, da müssen wir jetzt einen Kaffee trinken, wo die Sissi saß. Und keine Chance, keine Chance. Die hat noch irgendwie so blasierte Anzüge an und so. Also ganz schrecklich. Denen ist zu wünschen, dass ich, also zumindest diesem speziellen Hotel, ich weiß nicht, wie es heißt.
Sollen die mal 2 Jahre auf dem Campingplatz in Brandenburg erstmal lernen?
Ja. Genau. Und dann ins Waschbecken pullern und so weiter und dann mal zurückkommen nach Madeira, was dann ist und wie es da aussieht. Aber wahrscheinlich stehen im Moment auch die Tränen.
Ich glaube, die kannten deinen Ruf und hatten mehr Angst um ihre Waschbecken als um alles andere. Deswegen durftest du nicht.
Wir müssen das jetzt abschließen. Wir sind ja eh gleich am Ende. Schließ das mal ab, der Mehrwert jetzt, der Mehrwerttipp. Hotel Sissi Madeira. Gib mal einen, wo die war.
Das ist ja mal Hotel die Unterscheidung. Sissi mit 2 S oder mit einem S? Hotel Sissi Madeira.
So, pass auf, da haben wir es gleich. So,
was kommt jetzt?
So, mal gucken.
Reisewarnung für dieses Ziel. Das ist das Erste, was mir angezeigt wird. Kaiserin Sissi auf Madeira. Jetzt informieren.
Ja.
Reed's Palace?
Wie? Ja. Ich glaube, das war's. Irgend sowas mit Palace. Ja,
das ist. Guck mal, was mir angezeigt wird, direkt ist durch den Dienstboteneingang. Okay. So, da ist mein Platz ist schon wieder definiert.
Ja, damit ist es.
Oh, das sieht aber ganz hübsch aus.
Ja, es ist auch hübsch, aber wie gesagt, ja, die blasiertesten Kellner der Welt. Ah, ja. Wie heißt es? Reed's Palace, ja?
Also, Reitz geschrieben. R-E-I-D-S.
Kann schon sein. So, okay, dann Reisewarnung, das war auch ein Wumms, weitestgehend aufgehoben, eigentlich zum 15. Juni, meine ich, oder ab 15. Juni, dann für 31 europäische Länder.
Mhm.
Türkei ist nicht dabei, was ich sehr ärgerlich finde, weil viele Menschen doch auch im Sommer gerne in die Türkei fahren. Und es tut mir wirklich furchtbar leid dort um die Hoteliers und so weiter, weil die sind echt noch bodenständig. Die sind echt noch, also die meisten, also das, was wir da so kennengelernt haben in der Türkei, die haben es echt nicht verdient, dass da jetzt eine Ausnahme gemacht wird und dass man sagt, naja, die Türkei, die können wir noch nicht freigeben.
Das ist halt vom jetzt von allem Politischen ab. Also ich hätte sowieso Schwierigkeiten, in die Türkei zu fliegen. Weiß nicht, ob ich da das Land, natürlich der einzelne Hotelier, aber sagen wir so, das Land hat mehrheitlich nun mal Herrn Erdogan gewählt und ich weiß nicht, ob ich das dann so unterstützen muss. Das ist
also,
eine.
Da kannst du aber auch nicht mehr in die USA fliegen, mal ehrlich.
Das ist richtig, mache ich im Moment auch nicht. So, definitiv nicht. Ja. Aber hatte ich eigentlich vorgehabt, aber habe ich jetzt seit Jahren auch nicht getan. Aber tatsächlich auf der anderen Seite, muss man sagen, also vom Infektionsgeschehen her würde ich mich jetzt auch nicht in die Türkei wagen wollen. Also da glaube ich, sind andere Länder wie Österreich, Schweiz oder sowas sicherlich sichere Urlaubsländer.
Ja. Okay.
Ja, also wo machen wir Urlaub dieses Jahr? Zu Hause, oder?
Zu Hause, natürlich. Ist auch gut für die Umwelt. Du hast es ja gerade eben schon angedeutet. Ja, und heute am Weltumwelttag, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind im 5. Juni, heute Freitag, 5. Juni, wo wir diesen Podcast gerade produzieren. Also wichtiger Tag für alle, die jetzt zum Beispiel selbst mit dem Auto ins Homeoffice fahren. Heute Weltumwelttag, ja. Einfach mal ein bisschen bewusst durch den Tag gehen.
Ja, aber ein wichtiger Tag übrigens diese Woche, wir haben aber gar nicht drüber geredet, wichtigster Tag dieser Woche für mich war ja in meiner persönlichen Familiengeschichte der Sonntag, der 31., weil da habe ich dann erfahren, du hast ja eben angesprochen, dass meine Mama so eine der wenigen ist, die zuhört hier. Aber da hat Simone sich gemeldet bei Facebook, hat geschrieben, ich bin wahrscheinlich Michas Mama. Also immerhin ist sie eine Frau, schreibt sie, die einzige, die sich bis jetzt hier äußert und ich höre den Podcast. Und Michas Mama ist die einzige, die den Podcast hört. Logisch, also bin ich Michas Mama.
Ei, so, das ist tatsächlich eine Logik.
Jetzt habe ich, also ich habe eine Mama oder zumindest noch eine.
Liebe Simone, ganz, ganz tolle Grüße. Ich freue mich riesig, weil ich habe die Mama von Micha bisher noch nicht kennengelernt.
Das
jetzt
stimmt
weiß
nicht.
Ich wenigstens, habe ich deine Mama schon kennengelernt?
Auf meiner Hochzeit,
na klar. Das ist nicht wahr, richtig, natürlich auf deiner Hochzeit. Ach, ich bin so ein Volltrottel. Aber ich muss sagen, es ist für mich eben jetzt auch schon die 8. Stunde. Wir hatten ja heute schon Morgensendung und hinter mir liegt eine harte Woche und überhaupt... ein Wumms nach dem anderen, deswegen habe ich, entschuldige, natürlich kenne ich deine Mama.
Jetzt kannst du dir überlegen, bei welcher, das Gute ist, du kannst dich jetzt, mit einer hast du es dir jetzt verdorben, jetzt hast du noch eine zweite Chance bei Simone.
Jetzt habe ich noch eine zweite Chance. Hier, nochmal ganz im Ernst, irgendwelche Tipps zum Streamen, zum Lesen, Ich habe ehrlich gesagt nichts. Mir ist heute früh in der Sendung noch aufgefallen, dass Ken Follett heute 71 wird. Einer der erfolgreichsten Schriftsteller, Autoren. Schriftsteller kann man, glaube ich, bei ihm gar nicht sagen. Einer der erfolgreichsten Autoren der Welt, überhaupt weltweit. Ken Follett, heute am 5. Juni, 71 Jahre. Er hat ja eher so eine Art, wie sagt man, Schreibmanufaktur, Schreibfabrik. Der hat ja irgendwie 20, 30 Mitarbeiter, die dort ein Buch nach dem anderen vom Fließband lassen. Aber eben mega erfolgreich. Und ich habe mich irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, mal rangesetzt. Nee, ich glaube, das war sogar vor einem Jahr erst. Und habe angefangen, diese Jahrhundertsaga zu lesen. Also das sind ja 3 Bände, geht los im Ersten Weltkrieg, also zur Zeit des Ersten Weltkriegs bis in die Neuzeit jetzt rein. Also bis in die Nachwendezeit. Und ich habe mich da wirklich festgelesen und fand das echt gut. Habe da also 3 Wälzer innerhalb von einem 2-Wochen-Urlaub oder 3-Wochen-Urlaub habe ich da durchgelesen, Ken Follett, und war echt gefesselt. Also insofern nichts gegen Schreibfabriken und viel Schreiber, die das, glaube ich, auch alles so ein bisschen auf Massenproduktion anlegen und die, glaube ich, das habe ich auch mal gelesen, die bewusst ganz einfache Satzbauelemente verwenden, damit sie relativ einfach in viele Sprachen, schnell und in viele Sprachen übersetzt werden.
Ja,
deswegen verzichten die halt, also nicht James Joyce, also Künstler, die dann wirklich über jeden Satz 3 Tage lang nachdenken, sondern die gucken eben, dass es alles relativ einfacher Satzbau ist, damit das eben wirklich schnell geht.
Ja, aber
das
manchmal ist es ja wirklich weniger Worte sagen mehr und du kannst viel mehr mit ausdrücken. Also so wie diese Woche auch Justin Trudeau zum Beispiel, was mich auch beeindruckt hat, der wurde von Journalisten in der Pressekonferenz gefragt, wir sehen in den USA, Donald Trump möchte das Militär gegen Demonstranten einsetzen, wie bewerten Sie das, wie sehen Sie das? Und dann steht er wirklich da und sagt nichts, 20 Sekunden lang. Und Justin Trudeau ist ein sehr schlagfertiger Mensch, der wird dafür geschätzt, dass er auf den Punkt genau formulieren kann, sofort die Antwort parat hat und auch schnell reagieren kann auf unerwartete Dinge. Und ich habe mir das Video wirklich angeguckt, weil ich dachte, macht er das in Absicht, stellt er sich das jetzt hin, verweigert die Aussage.
Ich glaube, war das nicht die Schlagfertigkeit, einfach nichts zu sagen in dem Moment?
Ja, aber der sucht, du siehst ihm so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob er es mit Absicht macht, aber ich würde sagen, so vom Gesicht her, er setzt so zweimal an, dass er Luft holt und will anfangen, was zu formulieren. Und dann nochmal wartet und nochmal überlegt, wie sage ich das? Und er hat wirklich 20 Sekunden, merkst du, dem fällt nichts dazu ein. Was soll er über diesen Menschen in den USA sagen, der da das Militär einsetzen will? Also 20 Sekunden nichts sagen ist auch was.
Aber es ist trotzdem auch ein Politiker, also immer wieder, es ist ja nicht nur bei Justin Trudeau, es betrifft viele Politiker, wo man sich manchmal fragt, was geht in diesen Leuten vor? Donald Trump zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es wieder so ein Stück weit Populismus war, hat gesagt, wir sollten die Russen einladen zum G7-Gipfel. Ja? Mhm. Weil solange man miteinander redet, ist es immer noch besser, als immer nur übereinander zu reden. Und das kann ich persönlich zum Beispiel nur unterstreichen. Ich frage mich, warum das nicht viel öfter passiert, dass man sagt, okay, wir haben hier zwar nicht die gleichen Ansichten, wir sind auf völlig unterschiedlichen Kähnen unterwegs, aber warum sollen wir uns nicht mal zusammensetzen und miteinander reden? Und da stellt sich zum Beispiel dieser Justin Trudeau hin und sagt, nee, mit den Russen rede ich nicht. Die sollten wir nicht einladen, die sind zu Recht aus dem Kreis der G7, beziehungsweise früher mit den Russen war es ja mal G8, zu Recht aus diesem Kreis ausgeschlossen. Das verstehe ich dann wieder nicht. Gerade so diese junge Generation, wie alt ist Justin Trudeau, Anfang 40 oder so, wo man denkt, mein Gott, der ist doch nun auch eigentlich als moderner, junger, aufgeschlossener Mensch groß geworden und sollte doch nun auch wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Das wundert mich dann schon ein bisschen. Das ist dann eher eine Reaktion, die ich so von diesen alten Säcken, von diesen alten weißen Säcken erwartet hätte. Nee, mit dem rede ich nicht. Ja, die dürfen nicht kommen. Das wundert mich dann schon ein bisschen. Aber gut, anyway, das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die man ja gar nicht zu Ende führen kann.
Ne, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz weites Feld. Übrigens, ich habe auch immer gedacht, ach guck mal, der ist doch so jung, so jugendlich. Ja. Also erstens in diesem Video jetzt hier, wo er 20 Sekunden schweigt, sieht er auch schon sehr gealtert aus. Der Bart ist sehr grau, die Haare sind sehr lang geworden, wahrscheinlich, weil er ja auch nicht zum Friseur gehen durfte. Und wenn du genau nachguckst, also erstens anscheinend Menschen, die diese Verantwortung ernst nehmen, wie auch die Kanzlerin, wie viele andere Politiker auch in Deutschland, die altern extrem schnell, wenn sie diese Verantwortung haben. Und bei ihm sieht man das auch. Und er ist gar nicht so jung, wie wir immer denken. Der ist schon, ich glaube, 48 inzwischen.
Ach doch.
Ja.
Okay.
Hat aber diesen jugendlichen Charme, den wir uns ja auch erhalten haben.
Ja, richtig. Und er hat wahrscheinlich dann eben nicht diesen Visagisten, den sich zum Beispiel Emmanuel Macron leicht...
Wahrscheinlich. Der ist auch noch jünger.
Der ist jünger, richtig, aber das ging ja auch mal durch die Medien. Man weiß ja nicht mal, was man glauben kann. Da hieß es doch mal, er hat ein Budget von, ich glaube, 10.000 Euro im Monat nur für eine Visagistin, beziehungsweise für Schminkzeug, dass er halt, wenn er was sagt in die Kameras, dass er gut aussieht. Ja, ja, also das heißt nicht irgendwie Anzüge oder Hemden oder Krawatten, das ist dann wieder ein extra Etat, ein extra Posten, sondern wirklich nur rein Gesichtskosmetik oder so 10.000 Euro.
Ja, das ist aber bei den Franzosen auch nochmal, der französische Präsident, der hat so Extrakassen, der kann alles Mögliche nochmal extra finanzieren und das ist, glaube ich, in anderen Ländern schwieriger. Also dass die Frau Merkel ihre Frisur gemacht bekommt, ist, glaube ich, schon ein Verwaltungsakt mit 20 Durchschlägen gewesen.
Wahrscheinlich. Meinst du, sie bekommt sie gemacht? Ja.
Angeblich ja, jeden ja. Morgen, ja. Habe ich mal gelesen, dass sie als das Erste ist, dass sie wirklich sozusagen auch in die Maske geht und erstmal wiederhergestellt wird sozusagen. Aber wo ich mir denke, naja, dass sie da die alle 5 Minuten auch in irgendeine Kamera blicken muss und so weiter, ist das vielleicht auch gerechtfertigt, dass das nicht Staatsoberhaupt, wie heißt das denn? Also die wichtigste Frau im Staate dann doch vernünftig aussieht.
Aber eben jetzt wirklich in der letzten Amtszeit, das hat sie auch in dieser Woche nochmal betont.
Es war keine sehr lustig
fünfte,
auch.
Keine fünfte Amtszeit.
Wo sie ja gefragt wurde bei Was nun im ZDF und sie fragten dann, ja, vielleicht jetzt in dieser Krise wollen sie dann doch weitermachen und sie so völlig so, nee. Nee, aber ganz sicher nicht.
Seid ihr blöde.
Ja. Nee. Hier. Und apropos, das ist noch eine Frage, die habe ich mir diese Woche auch gestellt. Meinst du, sie wird irgendwo anschließend nochmal auftauchen und plötzlich groß mitmischen oder zieht die sich völlig zurück?
Ich glaube, sie mischt mit.
Meinst du?
Ich glaube, sie mischt mit. Ich glaube, sie kann nicht anders. Also vielleicht lässt sie so 1-2 Jahre vergehen, aber ich glaube, das sind getriebene Menschen. Ich glaube, die können nicht anders. Und ich glaube, die gehen ein wie Primeln, wenn die ausscheiden aus diesem aktiven Leben, aus diesem aktiven Dasein. Und ich glaube, die ziehen auch jeden Tag so aus, keine Ahnung, aus der Anerkennung ein Stück weit. Egal, ob diese Anerkennung jetzt positiv oder negativ ist, ziehen die so viel Kraft. Ich glaube, wenn die einfach aufhören würden, dann würden die sofort zugrunde gehen. Und die merken das selber so nach einem halben Jahr oder nach einem ganzen Jahr. Und irgendwas machen die dann wieder. Und wenn sie Lobbyisten sind, und wenn sie keine Ahnung, Aufsicht, was könnte Angela Merkel machen im Alter? Der Aufsichtsratposten drüben in Russland ist schon weg bei der Gazprom. Nee, nicht bei der Gazprom. Bei Nord Stream. Das hat der Gerhard Schröder. Was kann sie machen? Welche Lobby kann sie vertreten? Industrie?
Ehrlich gesagt,
welche politischen Zweige? Joschka Fischer ist ja Professor und hat eine, was hat Joschka Fischer? Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, eine Beratungsfirma. Ne, die beraten. Mhm. Ja, die beraten so.
Aber ich kann mir das, also Joschka Fischer ist so ein getriebener Schröder, Kohl eigentlich auch, der war natürlich hinterher tödlich beleidigt und hat sich zurückgezogen. Aber ich kann mir das bei der Merkel wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, die ist so eine Pflichtbewusste. Und die sagt dann hinterher, wisst ihr was, ich habe mir jetzt hier 16 Jahre lang oder wie lange auch immer hier den Popo für euch wund gesessen in sämtlichen Sitzungen und den Dreck aus dem Karren gezogen, wenn was alle Kerle...
Rund gesessen, ja? Oder was sagst du?
Wund und rund. Okay. Und sie sozusagen dafür alle den Kopf hinhalten musste, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich irgendwie in die Uckermark zurückzieht. Vielleicht macht sie einen Campingplatz auf. Vielleicht kannst du sie besuchen fahren. Und dann sitzt sie in ihrem Kassenhäuschen, aber will mit dem ganzen großen Schwachsinn nichts mehr zu tun haben.
Schön. Herrlich, das wäre toll. Also, wobei das dann für sie natürlich gut, wenn sie dort sitzt, hat sie sicherlich dann ein richtiges Dach im Kopf. Wenn sie Camping macht, das ist dann natürlich für Frauen immer schwierig mit dem Waschbecken.
Und ach so, ja. Aber ich glaube, sie sitzt dann vorne da am Pförtnerhäuschen.
Wahrscheinlich so ein Häuschen.
Jo, die haben den zwei Achser oder drei?
Also,
ich guck mal, um wie viele Kinder?
Drücken wir mal ein Auge zu. Heißt dann irgendwie Rosi oder was auch immer, wie sie sich dann nennt.
Ja. Dann übrigens, Freitag ist Erbsensuppentag hier. Und dann macht die einmal einen großen Topf für alle Camper und dann hat die auch so Stammgäste und so. Ich stelle mir das schön vor.
Micha, wir sind bei 56 Minuten, entschuldige. Wir kommen ja gerade aus der Morgensendung und du weißt, was morgens immer passiert. Ich trinke 2 Kannen Kaffee und gefühlt noch 2 Kannen Wasser dazu. Es drückt jetzt. Ein Waschbecken ist hier im Studio leider nicht. Das heißt, wir müssen zum Ende kommen.
Gott sei Dank.
Ich frage nochmal, hast du noch einen Streaming-Tipp oder so, den du vielleicht...
Nee, kann ich jetzt ehrlich gesagt diese Woche gar nicht mit denen. Nee, Habe ich jetzt nichts. Es weiß die neue Lockerheit, man ist nicht mehr so viel vom Fernseher. Ja,
gut, dass hier mal einer mitdenkt und einer vorbereitet in den Podcast geht. Ne? Also wie gesagt, also ich habe leider auch nichts zum... Was habe ich denn gesehen? Ach doch, ich habe den Weimar-Tatort habe ich gesehen.
Oh,
mit Nora Tschirner und Christian Ulmen. Wie hieß er denn? Der letzte Schrei oder so?
Da habe ich die ersten 5 Minuten von... Ich bin ja kein Tatort-Fan. Ich habe die ersten 5 Minuten gesehen und dachte, ach, guck mal, ist spannend. Heute mal mit dem Fleischklopfer.
Naja, war lustig.
Also, aber dann kamen die Kommissare und da habe ich habe das Problem, ich streame ja sozusagen das Fernsehprogramm. Ja. Und da hast du nicht mehr wie früher beim normalen Fernsehen, dass du den Videotext Untertitel einschalten kannst für die Hörgeschädigten. Und ehrlich gesagt, bei Christian Ulm, ist die Leiche da hinten, aber erstmal die KDU. Also tut mir leid, da bin ich echt zu alt. Die gehen
ich hatte Sack. Spaß. Siehst du, das ist gut, wir sind ja jetzt unterschiedliche Generationen. Also ich hatte schon Spaß. Ich hatte Spaß, Alter.
So, schön, freue ich mich.
Damit sind wir am Ende, weil jetzt geht's nicht mehr. Wie gesagt, hier ist kein Waschbecken. Mit dem Wumms geht's jetzt raus aus diesem Podcast. Wir wünschen ein traumhaftes Wochenende.
Das wünsche ich auch meinen beiden Mamas.
Ja, beide, ja, schöne Grüße an die Simone und okay, dann kommt gut in den Juni. Wir sind ja jetzt, das ist ja die erste Juniwoche, die wir jetzt kurz rekapituliert haben und wir hören uns dann, ja, entweder morgen früh im Radio oder dann im nächsten Podcast.
Sehr gerne. Klickt auf Abonnieren, gefällt mir, gefällt mir nicht, was auch immer. Schreibt uns, wenn ich noch mehr Mamas haben sollte, gerne. Es wird zwar teuer beim nächsten Muttertag, aber ansonsten, mein Herz ist weit.
Jetzt muss ich ganz schnell.
Gib Hullern.
Bis dann.
Tschüss.